Mein großer Hinweis, hört auf die Leute, die da im Grunde die Ahnung von haben, hört auf deren Ratschläge und macht tatsächlich IT-Sicherheit zur Chefsache. Denn im Grunde hängt die Firma, das Unternehmen, die Institution, welche Art, davon ab.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind hier heute im Büro, die erste Aufnahme für mich von diesem Jahr in diesem Büro. Und zwar sind wir hier mit Max Bachhorn von der Zentralen Ansprechstelle für Cybercrime, auch ZAK genannt oder wie ich es gerne nenne, ZAK, vom Hessischen Landeskriminalamt. Er kam hier auch schon wie ein richtiger Polizist rein und kann jetzt aber gerne erstmal ein bisschen was über dich erzählen, wer du so bist, was du so machst, bevor ich dich hier weiter vorstelle.
Dankeschön. Ja, mein Name ist Max Bachhorn. Ich bin, oh, jetzt muss ich überlegen, 36 Jahre alt. Vor kurzem hat es sich wieder gejährt.
Und, alles Gute nachträglich.
Danke. Und,
auch an Felix, der hatte gestern Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Und jetzt ist natürlich direkt meine erste Frage, wie sieht ein richtiger Polizist aus? Wie sieht ein falscher Polizist aus?
Das ist eine gute Frage.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr hier zu sein, dass es vielleicht das ein oder andere Ohr gibt, das uns gerne auch zuhören mag und vielleicht die ein oder andere Fehlinterpretation meines Betriebes, wenn man es so will, auch mal darstellen zu können. Beziehungsweise Fehlinterpretation, die uns gegenüber vorherrscht, das ist, glaube ich,
ja,
eher das Größere.
Ein paar Klischees vielleicht auch.
Ja,
und
oh, da wird es eine Menge geben.
Das, das glaube ich. Kommen wir aber erstmal zur absolut wichtigsten Frage dieses Podcasts und zwar, was ist denn deine Lieblingspizza?
Ja, ich hatte es gerade eben schon mehr oder weniger off-cam so gesehen gesagt, ich sehe manche Dinge gerne einfach brennen, deswegen würde ich am liebsten jetzt eigentlich sagen Pizza Hawaii.
Oh.
Aber tatsächlich ist es nicht der Fall, ich bin immer sehr zwiegespalten zwischen Pizza Diavola oder, wie heißt die noch? Na?
Was ist denn drauf?
Die geklappte.
Ah!
Calzone.
That's it.
Denke ich immer an eine Parks and Recreation, falls es irgendjemand gesehen hat, diese Serie. Calzone. Also scharf oder geklappt?
Ja, im besten Fall beides, aber das ist irgendwie selten.
Ich meine, das kann man ja anpassen.
Eigentlich schon.
Tja.
Aber da bin ich vielleicht dann wieder zu sehr Beamter. Das steht nicht auf dem Zettel.
Das steht
das
nicht.
Das kann man sonst nicht machen.
Das ist nicht nach,
das ist keine
nach
Option.
Blatt. Also vielleicht habe ich ja jetzt mal ein bisschen deine Welt geöffnet.
Oh, ich glaube, ja.
Eine Calzone einfach scharf machst.
Ja.
Das ist schon,
I try.
Das ist krass. Gehen wir mal wieder ein bisschen zu deinem persönlichen Werdegang und wie bist du denn zur Polizei gekommen, beziehungsweise dahin, wo du jetzt bist? Was hast du gelernt? Hast du was studiert? Und hattest du vielleicht auch ein paar Vorurteile oder sowas, die sich dann entsprechend anders geäußert haben am Ende?
Ich hatte, glaube ich, eine Menge Vorurteile, ne? Wie das jeder Mensch irgendwie so hat, der so mit seiner Packung irgendwie durchs Leben läuft. Mhm. Ich habe auch vorher mal noch was anderes gelernt. Ich bin, ja, wenn du so willst, tatsächlich gelernter Elektriker und für mich stand das auch lange, lange irgendwie fest, dass ich irgendwie so in diesem Weg irgendwie auch gehen will und dann habe ich irgendwann noch mein Fachabi nachgeholt und angefangen Mechatronik zu studieren, also so eine Mischung aus Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik und ja, so ein ganz freier Studiengang, somit kommst du heute nicht, kommst du morgen, aber am Ende des Semesters müssen die Klausuren stimmen, das ist irgendwie nicht meine Welt und dann hatte ich mich irgendwie noch verschiedenen anderen Dingen umgeguckt und Polizei fand ich schon immer irgendwie cool. Und ja, hab mir irgendwann mal gedacht, als ich dann so mitten im Studiengangwechsel war, du probierst das jetzt einfach mal. Und hab mich dann so auf diesen verschiedensten Teile des Einstellungstests vorbereitet. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass ich da irgendwie doch erstaunlich gut drin bin. Und hab gedacht, okay, also wenn ich jetzt, wann dann? Hab's probiert und irgendwie hat's dann auch ziemlich zügig direkt geklappt. Ja, und hab dann tatsächlich erstmal so gesehen den ganz normalen, wenn man so will, Weg gemacht, den viele Polizeibeamte gehen, nämlich erstmal die Ausbildung zum Schutzpolizisten, um, wenn man es jetzt mal ein bisschen pathetisch ausdrücken kann, uniformiert auf der Straße für Recht und Ordnung zu sorgen, was ich nach wie vor einen sehr, sehr großen und wichtigen Anteil dieses Jobs finde. Und ja, irgendwie hat es mich dann über Umwege dann da letztendlich, ich war nicht so extrem lange im Schichtdienst, war cool, hat Spaß gemacht, aber dann irgendwie bin ich dann doch auch in die kriminalpolizeiliche Schiene gekommen und irgendwann, als ich auf einer anderen Dienststelle gewesen bin, hat das LKA Leute gesucht für ein großes Verfahren und das war alles super crazy, streng geheim und ja, mein Gedanke war, also ich meine, ich wohne in Wiesbaden, damals auch schon, das LKA ist in Wiesbaden, ich dachte mir so, naja, so über kurz oder lang vielleicht eine interessante Adresse. Worum geht's denn? Ja, das ist voll geheim, das können wir dir nicht sagen. Ah, cool. wann geht's denn los? Ja, das ist voll geheim, das können wir dir nicht sagen. Aha, und wie lange so? Ja, ist auch voll geheim. Mhm. ja, okay, bin dabei.
Ja, hätte ich auch gemacht.
So, und dann dachte ich mir so, oh, das ist bestimmt voll das krasse, hier so ein Clan-Mord-Ding oder irgendwie sowas. Nein, es ging in die Wirtschaftskriminalität, das Dieselskandal bei Opel und mein erster Gedanke war, oh nein, eine Abteilung mit lauter alten, verstaubten Männern mit Flicken auf den Ärmeln. Und es kam tatsächlich ganz, ganz anders. Es war super cool, aber trotzdem hat mich, ich bin meines Zeichens ein absoluter Vollnerd, würde ich definitiv so sagen. Und irgendwie hat dann tatsächlich die Abteilung Cybercrime dann auch gerade Menschen gesucht. Und das Schöne bei unserem Laden im Insgesamten ist, wir sind in Hessen über 17.000 Polizeibeamte oder Angestellte und Beamte innerhalb der Polizei. Und grundsätzlich ist man erstmal mit fast jedem per Du. Und das Coole ist, du kannst einfach bei den Leuten halt mal ins Büro reingehen und sagen, ey, ihr habt gerade eine Stelle ausgeschrieben, ich finde das mega spannend. Erzähl mir doch mal was drüber. Und genau das habe ich gemacht. Und ein paar Monate später habe ich bei denen im Büro gesessen.
Das ist sehr cool. Übrigens, als absoluter Vollnerd bist du hier in guter Company. Because we all are like that.
Sehr gut. Wir können das, das Ganze auch auf Elbisch fortsetzen, wenn ihr wollt.
Ich habe den Herr der Ringe-Ring um.
Ah, sehr gut. Der eine Ring. Pass auf, dass ihn niemand wegnimmt.
Und ich habe ein Tattoo von Eowyns Schwert.
Ah, geil.
Also, ja, da kommst du bei mir richtig mit. Also das... Ich bin aber leider noch nicht komplett fluent in Elbisch. Vor allem, ich glaube, gerade diese neueren Begriffe könnten ein bisschen schwierig sein.
Ja.
Dafür gibt es keine Übersetzungen, soweit ich mein Elbisch-Wörterbuch.
Eindeutig. Ja, ich leider auch nicht ganz. Ich habe versucht, mal mir Anteile von Klingonisch drauf zu schaffen, bis ich festgestellt habe, dass Klingonisch leider eine Sprache ist, die doch sehr, sehr martialisch ist. Mhm. Und einfachste Worte wie Bitte, Danke dort einfach de facto nicht vorhanden sind. Jedenfalls war ich damals so dämlich, es zu finden. Ja.
Ja, ich habe ein Elbisch-Wörterbuch, da habe ich immer mal wieder so durchgeguckt und so. Ich habe auch ein großes Elbisch-Buch, wo man es lernen kann, aber ja, Sprachen lernen und ich, da muss man ja dranbleiben.
Ich fühle es.
Du hast gerade schon erzählt, du bist quasi einfach ins Büro von denen gelaufen, hast gesagt, ihr habt eine Stelle, was macht ihr denn so, was haben sie dir denn gesagt, was machen sie denn so?
Die Kolleginnen und Kollegen haben zu dem Zeitpunkt Cybercrime-Ermittlungen gemacht, also alles, was letzten Endes beispielsweise, ne, jetzt mal so blatt ausgedrückt, Hacking-Angriffe sind. Und wir sind im Cybercrime-Bereich so organisiert, dass es in gesamten Hessenländle gibt es 7 Polizeipräsidien und in jedem Polizeipräsidium gibt es eine Dienststelle, die Cybercrime ermittelt in verschiedenster Art und Weise. Und das LKA ist im Grunde der Kopf, so gesehen, des Ganzen. Und alles, was vielleicht dann irgendwie doch größer ist, ne, Hessen umfassend oder vielleicht auch national, so ist der Gedanke, fließt dann im Grunde ins LKA ein. Und genau das war auch dort der Fall und ja, bin dann da auch eine Zeit lang gewesen. Hatte natürlich von der Thematik, ne, abseits davon, dass ich irgendwie so ein bisschen nerdy bin, vorher im Mechatronikstudium so ein bisschen Informatik hatte, ja, jetzt ja nicht so die Ultra-Vorkenntnisse in dem Sinne. Ne? Also hab dann auch gesagt, ich habe halt gar keinen Plan, aber mir hat Bock, die Thematik drauf zu schaffen und das war ausreichend. Also tatsächlich haben die mich dann die ersten 2 Jahre ganz schön mit Lehrgängen zugepumpt, was cool war, weil die sind tatsächlich auch nicht nur einfach nur auf irgendeiner vielleicht manchmal etwas staubigeren Adresse irgendwo, sondern schon auch wirklich coole Dinge. Und habe dann da letztendlich bei denen halt angefangen in den Cybercrime-Ermittlungen. Und während ich dann dort gewesen bin, noch innerhalb des ersten halben Jahres, glaube ich, ist dann die ZAK, also da, wo ich jetzt bin, auch zu denen gekommen und danach im Grunde als ein Pilotprojekt ja einzeln letztendlich erstmal geführt worden. Und naja, weil ich zum einen halt irgendwie ein kommunikativer Typ bin, habe ich relativ schnell gemerkt, dass das auch etwas ist, was mir total gut liegt. Mhm. Und irgendwie bin ich seitdem da geblieben.
Irgendwie.
Ja, das ist jetzt 7 Jahre her fast. Ja.
Willst du mal sagen, was ist denn die ZAK genau? Was macht sie denn? Und vielleicht auch, du hast ja gerade schon gesagt, gibt es jetzt noch nicht seit immer.
Ja.
Wie das sich vielleicht entwickelt hat oder auch in der letzten Zeit geändert hat gegebenenfalls.
Ja. Also es war gewesen das Jahr Anno Domini, nein Spaß, fangen wir jetzt nicht an, aber die ZAK selbst ist eine Dienststelle, die gibt es in jedem Bundesland. Mhm. Ja, die ist überall in jedem Bundesland vertreten, ich glaube überall auch tatsächlich im jeweiligen LKA und die ZAK-Dienststellen sind ins Leben gerufen worden, um wenn es in irgendeiner Form zu Hacking-Vorfällen, zu Cybercrime-Delikten gegen Firmen, Institutionen, Parteien, also letztendlich eigentlich alles, was nicht Privatperson ist, das möglichst schnell irgendwo anzugehen, weil wir natürlich eine Vielzahl an zum Beispiel auch Spuren haben, beispielsweise ne, IP-Speicherfristen, nach 4, 5, 6 Tagen wird es teilweise bei den deutschen Providern schwierig, da noch was zu bekommen, denn wir haben halt keine Vorratsdatenspeicherung, ne, ein böses Wort, dann wird es halt schwierig und wenn halt Unternehmen irgendwo, weiß ich nicht, ich möchte um Gottes Willen niemandem da jetzt irgendwie zu nahe treten, aber vielleicht jetzt auf einer Dienststelle vielleicht auftauchen, die vielleicht jetzt nicht ganz so Firmen in dem Bereich sind, dann werden genau diese Spuren halt nicht innerhalb kürzester Zeit irgendwo angefordert und dann dauert es vielleicht, bis dieser Vorgang irgendwo am Schreibtisch der richtigen Person angekommen ist und dann sind diese Spuren weg und das ist halt schlecht.
Ja.
Und genau deswegen sind die Zack-Dienststellen ins Leben gerufen worden, das war 2015 und ja, mussten sich natürlich auch erstmal ein bisschen etablieren, weil einen großen Punkt, den wir einfach haben, ist, wir müssen halt einfach bekannter werden, das erhoffe ich mir vielleicht auch hiervon. Und wir merken das mittlerweile stark, dass das deutlich zunimmt, aber am Ende gibt es immer noch eine Menge Unternehmen beispielsweise, die vielleicht auch Vorfälle nicht an uns wenden, an uns melden.
Ja, einfach weil sie es nicht wissen. Das heißt, habt ihr ein Unternehmen und ihr habt vielleicht die Gefahr, gehackt zu werden, das kann jedem passieren. Ihr wisst jetzt, wo ihr euch hinwenden müsst, falls das passiert. Die Sache ist natürlich auch, für viele Leute ist das ja generell auch ein neues Thema. Wir hatten es auch schon häufiger, Unternehmen auch hier, die auch erzählt haben, dass sie helfen eben entsprechend und forensische Arbeit leisten. Arbeitet ihr mit denen dann entsprechend zusammen oder wie funktioniert das?
Ja, tun wir und ist auch sehr, sehr wichtig tatsächlich. Also ein ganz, ganz großer Aspekt, den ich immer wieder habe, ist, wir brauchen in dem Bereich einfach Zusammenarbeit, ne? Weil niemand kann das letztendlich alleine lösen und wir sind maßgeblich darauf angewiesen, dass erstens, wer hätte das gedacht, erstmal das geschädigte Unternehmen mit uns zusammenarbeiten möchte und dann vielleicht auch die weiteren Personen oder Institutionen, die dann noch mit eingebunden werden, ne? Beispielsweise, wenn es jetzt ein Response-Dienstleister ist, der Systeme wiederherstellen soll oder so, dass der uns letztens auch Informationen gibt, aber vielleicht auch wir Informationen an die weitergeben können. Denn es gibt immer wieder die Möglichkeiten und auch die Situationen, in denen wir als Polizei aus unserem großen Verbund, den wir letztendlich haben, auch international, Informationen haben, die vielleicht anderen noch nicht vorliegen.
Vielleicht auch eben Fälle oder sowas, die schon ähnlich waren.
Ja.
Stimmt auf jeden Fall. Wenn jetzt so ein Hacking-Angriff passiert, wann kommt ihr denn direkt ins Spiel? Also ist es so, sagen wir, ich hätte ein Unternehmen, ich habe einen Vorfall, melde ich das euch sofort oder wie mache ich das? Und kommt ihr dann auch dorthin und macht eine wirkliche Spurensicherung oder wie läuft das dann mit ab?
Das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Also zumindest mal, was das spätere Doing mehr oder weniger angeht, dass wann wir eingebunden werden sollen, plädieren wir auf jeden Fall immer dazu, so schnell es geht.
Mhm.
Also sobald man irgendwie weiß, okay, da ist tatsächlich was, gerade wenn wirklich bekannt ist, da ist ein Täter im System, an alle da draußen, bitte nehmt sofort den Hörer zu uns in die Hand. Denn wie gesagt, zum einen haben wir einen großen, großen Erfahrungsschatz aus den vorherigen Vorfällen. Zum anderen haben wir vielleicht auch Möglichkeiten oder Informationen, die wir eben entsprechend auch weitergeben können. Schaut doch mal vielleicht konkret in den und den Systemen, guckt doch mal vielleicht nach den und den Dateien, weil häufig ist es nicht wirklich bekannt, wie ein Täter in ein System reinkommt. Und es sind vielleicht irgendwo komische Dinge letztendlich irgendwo aufgefallen, bei denen man nicht ganz weiß, hä, was ist das denn jetzt? Denn ganz, ganz viele, gerade so größere und ältere Systeme, sind Leviathane an Dateistrukturen.
Ja.
Und häufig sind diese Systeme nicht nur von einer Person gebaut worden, sondern von ganz, ganz vielen, die teilweise vielleicht auch gar nicht mehr in den Firmen drin sind. Und dann ist es auch für jemanden, der dieses System administriert, häufig gar nicht so einfach jetzt erstmal rauszufinden, ist denn eine Datei, die dort abgelegt ist, so aus dem Stegreif geschossen, darf die da drin sein? Und wenn sie da drin ist und sie soll eigentlich nicht da drin sein, ist das tatsächlich jetzt ein Hinweis darauf, dass,
oder ist das ein humaner Fehler dann?
Genau, ist das vielleicht ein humaner Fehler, dass die vielleicht dort zurückgelassen wurde, dass sich das System vielleicht geändert hat, aber es ist einfach nicht gelöscht worden, etc., etc. Und das ist nicht zwangsweise ein definitiver Hinweis darauf, dass ein Täter da war. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel einen Geschädigten vor uns haben und können dem sagen, okay, schaut mal nach genau dem und den Tools zum Beispiel, weil wir wissen, dass beispielsweise diese oder jene Tätergruppierung genau diese Tools verwendet, dann ist es etwas, wonach die Leute explizit suchen können.
Mhm.
Und das ist natürlich ein großer Mehrwert.
Auf jeden Fall. Was genau macht ihr vielleicht auch nicht? Also welche Hilfe müssten sich Unternehmen vielleicht noch zusätzlich zu euch suchen? Dinge, die ihr vielleicht entweder nicht machen dürft oder nicht machen könnt, die du noch sonst empfehlen würdest, wenn so ein Fall passiert?
Was immer ein sehr witziges Ding ist, auch gerade, dass du sagst, was wir nicht machen dürfen, ist tatsächlich, fallen mir direkt zwei Sachen ein. Das eine ist, wenn ein Unternehmen geschädigt ist, dürfen wir nicht ein anderes Unternehmen nennen und sagen, wendet euch doch mal an die, die bauen euch das System wieder. Denn letztendlich sind wir natürlich eine Behörde und wenn wir jetzt andere Unternehmen dort nennen, ja, dann machen wir uns natürlich eines Korruptionsverdachts irgendwo halt, ne, direkt schuldig und das wollen wir nicht. Was wir machen können, ist tatsächlich auf beispielsweise Listen des BSI, des Bundesamtes für Sicherheits- in der Informationstechnik hinweisen. Die haben eine explizite Liste mit Unternehmen, an die man sich wenden kann. Das ist für uns unproblematisch. Was wir abseits davon nicht machen können, ist beispielsweise, Ja, man stellt sich vor, wir haben beispielsweise, kommen wir vielleicht später nochmal zu, eine Ransomware-Verschlüsselung, was ein riesengroßes Thema ist und alles liegt brach. Nichts funktioniert mehr und wir haben durchaus das eine oder andere Unternehmen, das sich an uns wendet und die Hoffnung, maybe die Vorstellung hat, dass wir dann dorthin kommen und diese Systeme wieder zurückbauen, wiederherstellen. Das ist etwas, was wir nicht tun. Denn vielleicht kann man sich das im Analogen so vorstellen, so ruft man die Polizei, weil beispielsweise bei dem eigenen Auto die Fensterscheibe eingeschlagen wurde, das Autoradio wurde geklaut. Wir werden dorthin kommen, die Spuren sichern, aber wir werden nicht die Scheibe wieder zusammenbauen.
Und das Radio wieder einbauen.
Und das Radio wieder einbauen, wenn wir es denn dann gefunden haben. Das wird nicht passieren. Einfach aus dem Grund, dass das A, nicht unsere Aufgabe ist, denn wir haben die Aufgabe der Strafverfolgung und der Prävention, aber nicht der Systemwiederherstellung. Und in der Regel sind solche Leute, die das tun, auch relativ teuer. Das hat nicht den Grund, dass das geldgierige Geier sind, sondern dass das mega, mega viel Arbeit ist, an dieser Thematik dran zu bleiben und das wirklich enorm viel Schulung bedarf. Und das ist grundsätzlich einfach nicht im Aufgabenportfolio der Polizei.
Man muss sich ja dann wahrscheinlich auch ständig einfach anpassen auf alles Mögliche, sowohl auf die Angriffe als auch auf die sich immer ändernden Systeme von allen. Also das ist, glaube ich, wirklich sehr viel Arbeit. Das heißt, ihr würdet dann auch wirklich die Strafverfolgung machen. Ihr würdet dann quasi auch vielleicht am Ende jemanden finden?
Ja. Das ist eigentlich das große Ziel, ja.
Das, weil ich glaube, das ist was für viele Leute ein bisschen unvorstellbar ist, gerade was so Hacking-Angriffe angeht, weil man denkt sich immer, ja gut, das ist jetzt irgendjemand irgendwo oder eine Gruppe irgendwie irgendwo. Wer ist das denn? Dafür sowieso nie jemand gefunden. Also ihr findet tatsächlich durchaus auch mal jemanden?
Auf jeden Fall. Also wir führen auch regelmäßig Durchsuchungen durch. Ne? Da gibt es immer wieder auch mal Informationen auf den eingängigen Plattformen, Heise etc., ne? Wo dann wieder steht, ne? Die Polizei war bei Durchsuchungsmaßnahmen dort oder hier. Oder natürlich durch unsere eigene Pressemitteilung. Ne? Also da findet man diverse Dinge. Was natürlich für uns immer etwas schwierig ist, sind Täter, die wirklich jetzt irgendwo im Ausland sitzen, was auch für uns schwer ist.
Ja.
Das ist auf der einen Seite das mega Spannende bei Cybercrime, weil wir in der Regel über sehr, sehr komplexe und auch größtenteils internationale Verfahren reden, was cool ist, wenn man darauf Bock hat. So Menschen wie ich haben das. Das dauert natürlich alles immer halt eine gewisse Zeit lang. Was aber ganz cool dabei ist, ich glaube, jeder kennt das Sprichwort, das Internet vergisst nicht. Das funktioniert im Cybercrime-Bereich genauso. Also unsere Täter, die irgendwo Spuren hinterlassen, die irgendwo dort waren, diese Spuren sind da. Ne? Und die verfallen auch nicht einfach so, sofern man sie denn gesichert hat. Und selbst wenn wir vielleicht in dem Moment nicht direkt einen Täter, was auch immer, in dem Moment bekommen und vielleicht ermitteln können, vielleicht haben wir aber in ein paar Wochen, ein paar Monaten, ein paar Jahren, wie auch immer, neue Erkenntnisse zu dieser Sache oder einen neuen Vorfall, bei dem wir die aktuellen Erkenntnisse, wo wir aktuell nicht weitergekommen sind, in die nächste Sache mit einfließen lassen können. Und dann kann man das Ganze wieder miteinander verknüpfen.
Vor allem gerade, wenn man sich so in einem üblichen Vergehen quasi vorstellt, hat man ja einen Tatort. Ihr habt halt einen unglaublich riesigen, immer ändernden Tatort eigentlich.
Wenn man so will, ja.
Und es ist, glaube ich, auch super spannend. Also ich, True Crime und so ist für mich sowieso ein Thema, das interessant ist. Deswegen finde ich generell dieses ganze Forensische auch super spannend. Eine Sache, die vielleicht noch interessant wäre, vielleicht hast du da ein paar Tipps, wenn hier jetzt Leute zuhören, die eben vielleicht kein Unternehmen sind. Hast du auch ein paar geheime Pro-Tipps für Leute, die jetzt im Privaten gehackt wurden, irgendwie oder irgendwelche Schritte, die du empfehlen kannst, dass man sagt, hey, mach auf jeden Fall XYZ?
Ja, mach auf jeden Fall ist immer tatsächlich schwierig.
Ja.
Das ist immer ein bisschen problematisch, weil Hacking natürlich auch ein mega breites Spektrum ist, ne? Und ich kann einfach grundsätzlich dazu anraten, wenn man irgendwie feststellt, ne, man hat vielleicht irgendwo ein Hacking erlitten, man hat vielleicht sind die Daten irgendwo abhanden gekommen oder. Ne? Also das Spektrum ist halt wirklich riesig. Ich würde mich auf jeden Fall mit einer Cyberprävention in Verbindung setzen, die häufig auch schon mal Ideen haben. Gibt es auch bei uns im LKA, die betreuen tatsächlich Privatpersonen. Also vor allem im Vorhinein. Auch Privatpersonen haben bei der Polizei die Möglichkeit, das Ganze zur Anzeige zu bringen, allerdings nur nicht bei uns. Weil wir uns einfach um große Schadenssummen in dem Moment kümmern, die natürlich halt, ne, da hängen eine Menge Menschen dran in der Regel. Ne? Stellt man sich jetzt vor, weiß ich nicht, die Deutsche Bank geht irgendwie vor die Hunde. Ich klopfe auf Holz, ohne es jetzt hier zu tun, sonst haut es uns allen in die Ohren. Aber dann haben eine Menge Menschen Probleme.
Ja.
Und darum geht es bei uns. Aber so für die Privatpersonen, ja, wendet euch auf jeden Fall an die Polizei. Und ich glaube, ein guter Hinweis ist, wenn man irgendwie sowas hat, jeder kennt vielleicht auch mal jemanden, der sich wirklich mit der Thematik auskennt, sprecht die Leute mal an. Weil häufig ist halt auch so das Problem, ne, es sind vielleicht irgendwie Passwörter abhanden gekommen oder. Da nicht jetzt einfach wild drauf losgehen und vielleicht alles löschen, aber einfach nur, weiß ich nicht, verschlüsselte Dateien oder sowas in den Papierkorb schieben, ist es halt auch nicht mitgetan.
Ja.
Das ist halt etwas schwierig, ne?
Auf jeden Fall. Also sagen wir, du wirst jetzt angerufen, es gibt jetzt gerade einen akuten Fall, eine akute Situation. Was sind so die ersten Schritte, die du machst, und gibt es einen immer gleichen Verlauf, den ihr quasi durchgeht, oder ist es jedes Mal komplett anders und auf den Fall angepasst?
Ja und nein. Also wir haben natürlich Dinge, die für uns immer letztendlich wichtig sind. Ne? Das sind so diese typischen W-Fragen, die vielleicht jeder irgendwo mal gehört hat. Ne? Wann, wo, wie, was, wer, warum? Das sind ganz, ganz essentielle polizeiliche Werkzeuge für so ziemlich alles, was in irgendeiner Form polizeiliche Arbeit angeht. Mhm. Und das haben wir natürlich bei uns genauso. Abseits davon müssen wir aber halt ganz, ganz klar auch sofort halt gucken, was haben wir denn eigentlich beispielsweise für eine Firma? Wer hängt da dran? Wann ist das Ganze irgendwie passiert? Weil daraus ergeben sich vielleicht andere Maßnahmen. Leider muss man auch sagen, viele Cybercrime-Vorfälle werden häufig den Firmen auch erst bekannt, entweder nachdem es schon passiert ist oder sehr lange nachdem es passiert ist. Und das führt dann letztendlich im Grunde zu anderen Maßnahmen. Ne? Also wenn beispielsweise eine Firma bei uns anruft und sagt, wir sind komplett voll verschlüsselt worden, hier geht gar nichts mehr, es ist im Grunde Stunde Null, ne, wenn man so will, dann ist da auch einfach ein anderer Drive dahinter, als wenn jetzt eine Firma anruft, ja, wir hatten vor 3 Wochen einen Vorfall, haben den aber jetzt auch wieder halbwegs im Griff. Aber grundsätzlich ist für uns natürlich das Erste, wir wollen diese Spuren sichern, die noch da sind. Das heißt, wir müssen erfahren, beispielsweise über welche IP-Adressen haben unsere Täter nach Möglichkeit irgendwo zugegriffen. Wir brauchen die Firewall-Protokolle von diversen Zugriffen, um das ein bisschen nachvollziehen zu können. Ja, das sind Dinge, die mir so spontan einfallen, was im Grunde vor allem auf der technischen Seite sind, ne? Spuren sichern. Was bei uns ganz, ganz häufig tatsächlich auch ist, reden wir jetzt mal tatsächlich von einer großen Ransomware-Verschlüsselung, bei der alles in die Brüche gegangen ist. Ne? Diese Leute stehen halt wirklich da, ihr Lebenswerk ist eventuell zerstört. Ne? Reden wir gerade über kleine mittelständische Unternehmen, so ne, bis so 50 bis 100 Personen, Handwerksbetriebe, dann haben wir das ganz, ganz häufig. Ich selbst habe damals auch in so einem Betrieb gelernt, deswegen kenne ich das. Ne, der Großvater hat diesen Betrieb aufgebaut, der erste Sohn hat es beispielsweise übernommen, dann vielleicht noch später noch jemand anderes, und all diese Personen hängen häufig sogar noch in irgendeiner Form in diesem Unternehmen mit drin, und von jetzt auf gleich geht hier gar nichts mehr. Und spätestens eine riesige Emotionalität. Ja. Ne? Und diese Leute ein Stück weit an die Hand zu nehmen, da vielleicht in diese ja völlig chaotische Phase, wir nennen es ganz gerne den Headless Chicken Mode, so ein bisschen an die Hand zu nehmen und etwas Struktur reinzubringen, Empfehlungen zu geben, was man vielleicht machen könnte, was sind vielleicht Stellen, an die man sich wenden könnte, woran hat man noch gedacht, gerade so, ne, Riesenthema Datenschutz, das große Damoklesschwert, das über allen schwebt, nach 72 Stunden muss da die Meldung erfolgen. Wenn man in so einer chaotischen Phase ist, geht das auch mal vergessen.
Ja.
Und das ist halt ein Riesending.
Auf jeden Fall. Also diese Sicherheit einfach zu wissen, man hat wenigstens jemanden, der sich jetzt irgendwie mit einem drum kümmert. Man ist da nicht ganz allein in dieser Situation, muss irgendwie gucken. Stelle ich mir gerade natürlich auch für Unternehmen, die halt vielleicht auch eine ältere Führung haben oder sowas, Menschen, die sich mit dieser Thematik noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben, auch super gruselig vor einfach.
Kann es sein. Ne? Also kann ich absolut nachvollziehen, wenn Menschen das halt auch als das wahrnehmen. Da ist es natürlich ein Stück weit auch einfach, ne, wir leben in einer modernen und bewegten Welt. Auch die Aufgabe letztendlich eines jeden, vor allem wenn man in einer Unternehmensführung ist, sich da vielleicht auch ein bisschen zumindest am Ball zu halten.
Ja.
Oder ganz wichtig, zumindest auf die Leute zu hören, die einem Empfehlungen geben.
Ja.
Was manchmal halt auch eher semi-gut funktioniert.
Ja.
Aber ja, ich kann nachvollziehen, dass Menschen sich da auch manchmal einfach dann verloren oder allein gelassen fühlen. Ne? Wenn das wirklich, ne, es sieht ja erstmal alles in Ordnung aus, selbst wenn sich beispielsweise ein Täter schon im System ausbreitet. Ja, und von jetzt auf gleich ist der ganze Laden im Grunde lahmgelegt. Und das wirkt komisch. Ne? Ja. Also das ist einfach, so gesehen, wenn man so will, vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, eine andere Bedrohung, als dass jemand aus dem Auto aussteigt und mit der Panzerfaust vor der Tür steht.
Total. Weil man weiß ja auch nicht, wer. Es ist total anonym. Es kommt gefühlt aus dem Nichts.
Ja.
Obwohl es ja, wie wir auch schon in anderen Podcasts häufiger erfahren haben, häufig schon ziemlich lange auch Anzeichen gibt und auch schon längere Zeit Leute in deinen Systemen sind, ohne dass du das vielleicht weißt, was es nicht unbedingt weniger gruselig macht.
Was es nicht weniger gruselig macht, aber ja, tatsächlich ist das die Realität, ja.
Ja. Wenn du jetzt sowohl auf Hackerseite, vielleicht, ich weiß nicht, ob du die Fehler von Hackern so sagen möchtest, dass man daraus lernen kann, aber generell gibt es vielleicht von der Hackerseite oder eben auch von der Unternehmensseite aus so typische Fehler, die man vermeiden könnte. Gerade natürlich auch aus Unternehmensseite, von wegen, was solltet ihr vielleicht als erstes nicht machen?
Mhm. Du meinst jetzt im Fall eines Angriffs oder schon davor?
Oh, sowohl als auch, was beides.
Also, was definitiv immer ein ganz, ganz wichtiges Ding ist, und das ist ein riesengroßes Ding, ist Patchen. Mhm. Nicht gepatchte Systeme, ne? Das ist einer der großen Einfallsvektoren, weil es gibt Maschinen da draußen, die im Grunde das Internet durchforsten können nach offenen Schwachstellen letzten Endes. Und das sind natürlich grundsätzlich für Leute, die beispielsweise Patching betreiben, gute Tools, aber natürlich auch für unsere Hacker, ne, die diese Tools dann letzten Endes für ihre Zwecke halt missbrauchen können. Und das ist ein großes Ding. Der große Einfallsvektor für die meisten Cyberattacken jeglicher Art, muss man aber auch sagen, ist einfach auch ein Stück weit der Faktor Mensch. Mhm. Also die Phishing-Attacke wird häufig immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Irgendwelche vielleicht Tools, die letzten Endes irgendwie vorgegaukelt werden, irgendwie zu sein, ne? Sei es jetzt irgendwie ein Amazon-Account, sei es irgendwie vielleicht ein Outlook-Zugang oder so, ne? Das typische Office-Ding, ne? Eine E-Mail, die reinkommt, hier geben Sie Ihre Zugangsdaten ein, sonst wird irgendwie System gesperrt, und man gibt dann vor, beispielsweise der eigene IT-Service zu sein oder so. Und diese Attacken sind mittlerweile mehr und mehr einfach gut gemacht. Mhm. Und auf solche Dinge da ein Gespür für zu haben, das ist ein ganz, ganz großes Ding. Und vielleicht auf solche Dinge dann halt nicht unbedingt reinzufallen, das ist natürlich jetzt ein bisschen einfach ausgedrückt. Aber genauso ist es halt wichtig, dass diese Mitarbeitenden oder generell alle Mitarbeitenden halt in der Sache halt auch geschult werden.
Mhm.
Und das, was ich immer wieder auch in der Sache betone, ein Klima zu schaffen in der Firma, das auch Fehler zulässt. Weil wir haben es immer wieder, dass tatsächlich Mitarbeitende E-Mails bekommen, ne, dann dort Zugangsdaten eingeben. Es gibt vielleicht keine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da haben wir das nächste Ding, was ich auf jeden Fall immer empfehlen würde. Es ist turbo-nervig, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist einfach ein Riesenschritt Sicherheit mehr.
Mhm.
Und wo sowas halt nicht vorherrscht, haben wir das ganz, ganz oft, dass Mitarbeitende Zugangsdaten eingeben, die teilweise auch kritisch sind, entsprechende Zugänge ins System bekommen und sich dann sukzessive darin ausbreiten. Und häufig bekommen das die eigenen Mitarbeitenden mit, dass sie dort vielleicht irgendwas gemacht haben, dass es nie eine E-Mail vom IT-Service gegeben hat, ne, seine Zugangsdaten einzugeben. Und dann wird das Ganze totgeschwiegen, weil man sich halt denkt, aber es ist ja nicht direkt in dem Moment etwas passiert, also kann es nicht so schlimm sein. Diese E-Mail ist jetzt schon 2 Tage alt, ich habe sie beantwortet, aber es ist ja nichts passiert, dann wird es in Ordnung sein. Und 3 Monate später, 3 Wochen später, 2 Wochen später, 6 Monate später, das ist ganz unterschiedlich, kommt dann das große Ding rein. Und das Schlimme ist, in der Regel kann nachvollzogen werden, über welche Zugänge denn tatsächlich ein Täter im System ausgebreitet hat, über welche Zugänge dieses oder jenes gelaufen ist. Also da würde ich mir tatsächlich halt insgesamt wünschen, bei den Institutionen, die das noch nicht so eingeführt haben, dort auch ein Klima zu schaffen, dass diese Mitarbeitenden sich an jemanden wenden können, ohne zu befürchten, den Kopf abgerissen zu bekommen. Denn solche Fehler passieren einfach. Das ist völlig menschlich, und solange wir noch nicht von Skynet abgelöst wurden und die Maschinen nicht die Weltherrschaft errungen haben, werden wir mit menschlichen Fehlern arbeiten müssen, und das ist auch gut und vernünftig so. Ja. Aber wir müssen Systeme etablieren, die das abfangen können.
Ja. Ja, das ist, also sie werden immer besser. Was ich zum Beispiel auch mache oder auch generell empfehle, ist, bevor ihr was macht und auf einen Link klickt oder irgendwo was eingibt, pausiert erstmal.
Ja.
Erstmal sich das in Ruhe angucken, vielleicht nochmal ein bisschen Google nachgucken, gibt es solche Sachen, oder halt vielleicht auf der, wenn PayPal jetzt sagt, hey, gib mal deine Login-Daten ein, hier das und das, so und so viel Geld wird dir geschuldet, geh vielleicht erstmal in die App.
Ja.
Und guck erstmal, steht da irgendwas dazu?
Exakt. Das ist der richtige Weg.
Sind da irgendwelche Informationen? Und wenn die App dazu gar nichts sagt, dann kann das meistens ein Zeichen sein, dass das nicht wirklich echt ist.
Das ist der richtige Weg tatsächlich, ne? Also wirklich, wenn man riesige, fette, rote Warnhinweise bekommt, du musst jetzt dieses oder jenes machen, sonst passieren schlimme Dinge. Einfach mal auf dem zweiten Kanal, bei dem man weiß, es ist definitiv der richtige Kanal und jetzt nicht einfach nur der nächstbeste Link, den man dann anklickt oder der Linkbeschreibung folgen, die die E-Mail irgendwie einem angibt. Das kann dann natürlich schon schwierig sein, sondern wirklich die Wege gehen, die etabliert sind. Ne? Ja. Die Telefonnummern anrufen, die man bereits kennt, und fragen, ist das so richtig?
Ja.
Oder ist das irgendwie irgendeine komische Kiste gerade?
Auch wenn man nur kleine Zeichen sieht, glaube ich, einfach lieber einmal zu viel checken und nochmal sicher gehen, als einmal drauf reinfallen.
Absolut, ja.
Du hast ja schon gesagt, ihr seid vielleicht noch nicht so bekannt, wie du es gerne hättest oder wie es vielleicht auch nötig wäre.
Mhm.
Hast du ungefähre Zahlen, wie viele Fälle denn so im Jahr vielleicht gemeldet werden, beziehungsweise hast du auch ein Gefühl dafür, wie hoch die Dunkelziffer gegebenenfalls sein könnte?
Ja, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass die Dunkelziffer leider viel, viel zu hoch ist. Mhm. Die liegt bei annähernd 90%. Das liegt einfach, glaube ich, an verschiedensten Sachen. Zum einen das ganz, ganz großes Thema Reputationsverlust. Mhm. Na, also uns gegenüber ist häufig letztendlich so der Vorbehalt, ne, wenn ich etwas an die Polizei melde, spätestens morgen steht es in der Presse. So, und das ist eine von so vier großen Dingen, bei denen ich immer sage, nein, das ist, also falscher kann es nicht sein, weil unsere Aufgabe ist es nicht, die Presse mit neuen Informationen zu füttern, dass die möglichst neue, coole Schlagzeilen haben, sondern den Sachen nachzugehen. In der Regel kann man vor allem bei Cyberattacken, gerade dann, wenn sie ausgewachsen sind, davon ausgehen, wenn so etwas passiert, die Kunden kriegen das mit, die Geschäftspartner kriegen das mit, alle anderen Außenstehenden kriegen das mit. Spätestens nach 3 Tagen ist das sowieso eher früher bekannt, dass da irgendetwas gelaufen ist. Und dann steht es sowieso in der Presse. Mhm. Wir plädieren deswegen immer dafür, offen damit umzugehen. Intern als auch extern. Aber das können wir natürlich niemandem diktieren.
Ja, dann das ist so. Steht lieber in der Presse, hat sofort gehandelt und Hilfe und hat sofort, anstatt haben es nicht gesehen.
Ja, genau. Und am Ende steht es halt dann trotzdem da, ne? Also wir haben eine Menge Firmen letzten Endes, die auch immer wieder vielleicht solche Attacken haben und dann geht da 4 Wochen lang gar nichts und ja, man kommuniziert nicht darüber und benennt vielleicht auf der Website einen technischen Fehler. Aber wer sich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, das stellen dann häufig Kunden halt auch fest, nach 3 Wochen ein technischer Fehler und es ist wirklich niemand mehr zu erreichen, auch nicht übers Telefon, weil auch das ist ja platt, da ist vielleicht irgendwie was passiert.
Bisschen mehr dahinter.
Ja.
Es gibt einen relativ prominenten Fall von Tegut, auch aus Hessen an Darmstadt. Willst du mal ein bisschen erzählen, was da passiert ist und vielleicht was da auch gut gemacht wurde oder wie es so abgelaufen ist?
Ja. Kann ich gerne machen. Tegut ist ein Vorfall, den wir vor allem, glaube ich, deswegen gut erwähnen können, weil die Firma selbst darüber spricht. Mhm. Und das ist ein mega, mega gutes Ding. Denn dann können alle davon lernen. Und bei Tegut war ja das typische Ding, die waren im Grunde nichts ahnend letzten Endes, an das, was passieren könnte. Täter haben sich in das System eingebracht und dann im Grunde innerhalb einer kürzesten Zeit dort diese Systeme verschlüsselt. Und jetzt kann man sich vorstellen, Tegut ist, na, wer es nicht kennt, ein Lebensmittelhandel, der vor allem Fairtrade und Bioprodukte letztendlich so im Portfolio hat, ne, und damit wirbt. Mhm. Und vor allem, ich würde sagen, so im hessischen Nordbayern und Nordbaden-Württemberg, der relativ mit bekannt geworden ist und auch immer größer wird. Und Tegut ist von einer Ransomware-Attacke betroffen gewesen, von jetzt auf gleich alles verschlüsselt und die hatten zu dem Zeitpunkt ein ja, großes Hochregallager. Das natürlich in irgendeiner Form, wer hätte das gedacht, das ist kein Eintrag mit dem Bleistift, sondern das ist digital hinterlegt. Und jetzt kann man sich vorstellen, bei einem Unternehmen, das jetzt nicht beispielsweise Schrauben produziert, die vielleicht nicht unbedingt verfallen, sondern wirklich Lebensmittel und das auch in hohen Summen, zwar nicht produziert, aber halt verkauft, diese Ware muss raus. Da kommt ständig neue Ware rein, die ist eingekauft, die Ware muss wieder raus und am Ende weiß aber natürlich niemand, wo liegt denn hier irgendwas?
Ja.
Und das ist natürlich ein riesiger Impact. Und die waren relativ unvorbereitet auf das ganze Ding, was es in dem Moment schwierig gemacht hat. Das hätte man mit Sicherheit vielleicht besser, anders vorher vorbereiten können. Aber die Firma hat sehr, sehr gut aus ihrem Fehler gelernt und letztendlich versucht, die Leute möglichst effizient dann auch in der Sache einzusetzen. Denn viele Dinge funktionieren auch in diesem Moment nicht mehr. Aber dieses Personal, was man dann verfügbar hat, kann man ja anderweitig einsetzen, um da einen gewissen Notfallbetrieb irgendwo halt einzurichten. Mhm. Ja, also da reden wir über ganz, ganz viele Maßnahmen, die dann halt getroffen wurden. Und das ist wirklich, wirklich gut gelaufen, muss man sagen, sodass sich die Firma da auch einigermaßen schnell auch wieder erholen konnte. Konnte einigermaßen schnell auch wieder ans Netz gehen, in den Notbetrieb wieder übergehen und den sukzessive wieder auch in einen Normalbetrieb kommen. Das dauert in der Regel länger, als man denkt. Ja, also viele Leute haben häufig so die Vorstellung, okay, wir haben eine große Ransomware-Verschlüsselung. Ich habe ja irgendwie mein Backup und dann spiele ich das wieder auf und dann 2 Tage später funktioniert wieder alles. Naja, wir gehen tatsächlich in der Realität davon aus, um überhaupt in einen Notbetrieb reinzukommen, wenn man absolut unvorbereitet ist, das kann Wochen oder gar Monate dauern. Mhm. Und um in einen Normalbetrieb zurückzugehen, häufig tatsächlich noch weit über ein halbes Jahr oder noch länger. Und sowas kann Unternehmen das Genick brechen. Also gerade wenn wir von produzierenden Unternehmen sprechen oder die, die einen hohen Tagesumsatz haben, aber ne, da auch viel Bewegung ist, das kann sein, dass diese Unternehmen daran zugrunde gehen, wenn einfach keine Vorbereitung irgendwo vorherrscht. Und bei Tegut gab es das zwar, aber vielleicht nicht ganz so weit, wie das jetzt ursprünglich ja, geplant oder gewünscht gewesen ist, die aber dann letzten Endes ihre Pläne gemacht haben und damit halt wieder schnell ans Netz gekommen sind und ja, jetzt halt sehr, sehr offen damit umgehen und wie ich finde, halt in einer extrem guten Sache, denn es gibt viele, die vielleicht in einer ähnlichen Problemstellung jetzt gerade sich befinden oder sich darauf vorbereiten wollen und es ist natürlich super, super wertvoll, Erfahrungsberichte von den eigentlich Geschädigten halt zu bekommen, ne? Die gesagt haben, okay, wir haben dieses und jenes probiert, aber das hat nicht funktioniert. Wir haben dieses und jenes probiert, aber das hat nicht funktioniert. Konnten dafür die Leute vielleicht aber da und dafür einsetzen. Und da fangen wir ja ganz bei ganz, ganz banalen Dingen an. Also gerade bei größeren Firmen, die eine riesige Anzahl an Personen haben, ne, da ist das, kennen sich diese Leute denn? Ne? Also das wird dann schon schwierig. Und sind diese Personen, die hier gerade auf dem Werksgelände rumlaufen, überhaupt befugt, hier rumzulaufen? Das weiß ja alles keiner mehr. Ne? Es ist ja alles letzten Endes nicht mehr verfügbar. Und das sind ganz, ganz banale Dinge, bei denen man dann irgendwo halt anfangen muss.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Aufgabe. Was sind denn auch so die Motivationen von den Tätern am Ende? Also es gibt bestimmt mehrere Arten von Motivation, weswegen man sowas tut. Aber ich meine, jetzt einfach einen Teegut lahmzulegen, just for fun, ist wahrscheinlich nicht der Grund dahinter. Da ist nämlich dann wirklich die Frage, sind es vielleicht kriminelle Motivationen im Sinne von, dass man da wirklich jemanden schädigen möchte, wenn es jetzt auch andere Hacking-Angriffe gibt, die vielleicht in die Sicherheit eindringen? Oder ist es primär Geld? Was sind da so die Motivationen, die du gesehen hast?
Meistens ist es Geld. Also der typische Ransomware-Angriff ist der, dass ein Täter ins System gelangt, auf die eine oder andere Art, dann irgendwann nach einer gewissen Zeit eine Verschlüsselung auslöst, um damit Geld zu erpressen. Und für mich ist ganz spannend, ich bin vielleicht auf der Dienststelle jetzt schon irgendwie ein alter Hase, aber für mich finde ich es ganz spannend zu sehen, wie sich dieses Phänomen auch verändert hat, weil als ich in dem Bereich angefangen habe, war das, ja, ich will jetzt nicht sagen normal, weil das ist irgendwie Kriminalitätsphänomene als normal zu bezeichnen, ist als Polizist immer irgendwie kritisch.
Üblicher vielleicht.
Üblich, ja. Also es war so gesehen halt häufig der Weg letztendlich, ne, dass Firmen verschlüsselt wurden und dann wurde eine Lösegeldforderung gestellt. Dann haben unsere Firmen meistens dann schon irgendwie ein Textdokument irgendwo ganz, ganz viel und oft in der Dateistruktur abgelegt bekommen. Die Gruppierung hat sich zu ihrer Tat bekannt. Es wurde eine Bitcoin-Wallet genannt, an die man das Geld in Bitcoin überweisen sollte. Und noch ein oder zwei E-Mail-Adressen für eine eventuelle Kontaktaufnahme. Das ist eigentlich der Standard gewesen, damals, so 2019, als ich in dem Bereich angefangen habe. Und meistens so Lösegeldsummen so um die 50.000 Euro. So, und wenn jetzt natürlich ein Unternehmen gut vorbereitet gewesen ist, hatte große Backup-Strukturen und konnte sagen, okay, naja, ich stelle einfach meine Systeme wieder her und dann können die mir eigentlich egal sein. Das hat natürlich unsere Täterschaft auch mitbekommen und daraus gelernt. Also hat sich dieses ganze Phänomen mittlerweile dahingehend weiterentwickelt, dass nicht nur die Systeme verschlüsselt werden, sondern auch Daten abgezogen werden. Und jetzt wissen wir hatten es vorhin schon vom Datenschutz. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Ding. Und jetzt stellt man sich beispielsweise mal ein Krankenversicherungsunternehmen vor, ein Krankenhaus, ein großer Arbeitgeber, der sämtliche oder überhaupt irgendein Arbeitgeber, ne, der viele, viele Informationen von persönlichen Menschen hat. Und diese Daten werden dann auch noch abgezogen. Und sollte man das Lösegeld nicht zahlen, für jeden öffentlich zugänglich auf einer Website dargestellt, das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Und das ist die sogenannte Double Extortion, die es da gibt. Auf der einen Seite eben die Erpressung, gib uns eine Summe in Bitcoin. Ne, da reden wir meistens so, das ist so der Standard, so knapp über 1 Million mittlerweile. Und dann bekommst du von uns, ne, das ist das, was in Aussicht gestellt wird, ein Entschlüsselungstool, um deine Daten wiederherzustellen. Turns out, so einfach ist es meistens nicht. Und wir haben aber auch deine Daten abgeflossen. Wenn du uns die Lösegeldsumme zahlst, dann löschen wir diese Daten. Ja, genau. Also jeder, der sich darüber Gedanken macht, weiß natürlich, dass diese Daten nicht gelöscht werden. Also ich als Täter würde es jedenfalls nicht tun, denn das ist meine Währung. Aber zumindest ist dann die Hoffnung, dass diese Daten zumindest nicht mehr veröffentlicht werden. Ja, meistens ist es aber gar nicht so einfach tatsächlich, denn wir haben das gar nicht so selten, dass tatsächlich auch Entschlüsselungstools, die dann doch vielleicht bekommen werden, vielleicht einfach nicht funktionieren. Wir haben das, dass man ein Lösegeld an unsere Täterschaft zahlt und dann hört man nie wieder was von denen. Man ist im Grunde auf sich allein gestellt, ne? Hat dann einfach mal, keine Ahnung, 700.000 Euro irgendwo hingezahlt, sich damit schon an den nahen Bankrott gebracht. Punkt. Und das war's dann auch, ne? Also dann hörst du nie wieder was von denen. Oder was wir leider auch immer wieder mal in der Vergangenheit feststellen mussten, sind Tätergruppierungen, die ein Lösegeld fordern, das Lösegeld bekommen, ein Entschlüsselungstool bereitstellen. Das funktioniert auch. Und 3 Monate später stellen die Täter fest, ey, das hat so geil funktioniert.
Machen wir nochmal.
Wir machen das einfach nochmal. Und auch da, ich meine, unsere Tätergruppierungen arbeiten natürlich mit einer gewissen Reputation. Das müssen wir als Polizei auch einfach zugeben. Und wenn irgendwo überall bekannt werden würde, wir haben die Tätergruppierung XY und wenn ihr eine Zahlung an die verübt, hört ihr nie wieder was von denen, ja, da würde ja keiner zahlen. Aber trotzdem passieren letztgenannte Fälle. Und was auch durchaus passiert ist, das kann man sich vielleicht ein bisschen analog vorstellen, wie die Drogendealer auf der Straße, die sich das Revier gegenseitig streitig machen. Auch Tätergruppierungen hacken sich gegenseitig. Und auch da besteht natürlich die Möglichkeit, ne? Eine Tätergruppierung 1 hat beispielsweise ein Lösegeld bekommen, ein Entschlüsselungstool bereitgestellt, aber hat natürlich noch Backdoors in den Systemen der Geschädigten und könnte da vielleicht nochmal rangehen, sagt für sich aber, naja, wir wollen ja nicht unseren Ruf schädigen, also machen wir das nicht. Werden von der zweiten Gruppierung ja letzten Endes ebenfalls komplett gehackt, die das wieder feststellen, dass diese Türen offen sind und verschlüsseln dann nicht nur die Tätergruppierung, sondern auch die ehemals Geschädigten nochmal. Und Alter, das ist die große Schwierigkeit dabei, weswegen wir grundsätzlich dazu raten, grundsätzlich erstmal keine Kontaktaufnahme mit Tätergruppierungen. Mhm. Wir unterstützen da gerne, wo es irgendwie geht. Sollte eine Täterkontaktaufnahme unbedingt gewünscht sein, wir werden uns da nicht in den Weg stellen. Auf keinen Fall. Das ist nicht unsere Aufgabe und am Ende wissen wir auch, das ist am Ende des Tages eine wirtschaftliche Entscheidung. Aber die Risiken des Ganzen wollen wir ganz, ganz klar aufzeigen. Und nur weil eine Kommunikation stattfindet, naja, es kommt ja immer ein bisschen drauf an, was dann da halt entsprechend auch geholt werden kann. Ne? Was hat denn die Tätergruppierung, welche Informationen hat die? Wir empfehlen aber grundsätzlich keine Lösegeldzahlung an, muss man so sagen. Naja, potent genug Täter, die potent genug waren, in ein System reinzukommen, die dann noch potenter zu machen, in denen man ihnen eine 6- bis 7-stellige Summe zahlt, das sollte man sich gut überlegen.
Und sie haben immer noch all dein Kram.
Und sie haben am Ende immer noch all dein Kram, ne? Also man verhandelt auch mit Tätern. Mhm. Die Täter stellen sich häufig da ein bisschen so als, ja, seriöse Geschäftsmänner, ne? Das ist so deren Geschäftsmodell. Ja, am Ende ist es das aber nicht. Es gibt kein Vertrauen in dieser Sache.
Ja.
Und dessen muss man sich einfach bewusst machen. Und wenn man natürlich auf dieses Angebot eingeht, nennen wir es mal Angebot, es ist am Ende einfach eine Erpressung, ein Entschlüsselungstool zu bekommen. Diese Wiederherstellung der Daten ist häufig viel, 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 viel aufwendiger, auch mit diesem Tool, als man sich es erstmal denkt, weil ganz, ganz viele Systeme, die ehemals miteinander funktioniert haben, die aufgesetzt wurden, die sprechen einfach nicht mehr miteinander. Das muss alles neu aufgesetzt werden. Und am Ende des Tages verlässt man sich im Grunde ja auf Leute, die einen ohnehin schon erpresst haben, dass sie das nicht nochmal tun. Und dann muss man sich die Frage stellen, ist es nicht vielleicht sinnvoller, den safen Weg zu gehen, die Täter Täter sein zu lassen, mit der Sache offen umzugehen und die Systeme von einem Spezialisten bereinigen und neu aufsetzen zu lassen, um dann aber letzten Endes halt auch sicher in die nächste Phase gehen zu können.
Ja, ich glaube, da ist gerade auch das, was du gesagt hast, sehr wichtig, wirklich offen mit diesen Themen umzugehen, weil du ja schon gesagt hast, dass die Reputation der Täter eben entsprechend auch ein Ding ist. Und wenn halt niemand über seine Angriffe spricht und niemand darüber spricht, dass man angegriffen wurde von Tätergruppe XYZ und die haben einem nie wieder geholfen, haben nie wieder mit einem gesprochen, wenn da niemand drüber spricht, dann weiß das auch niemand. Dann wird auch die Reputation ja niemals schlecht.
Absolut.
Deswegen sprecht drüber,
dass
man denen auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt.
Ja, das ist so meine Hoffnung. Ich meine, natürlich wäre es das absolut Genialste für uns, ne, wenn es einfach niemanden mehr geben würde, der dieses Lösegeld bezahlt.
Ja.
Weil dann wäre der
tatsächlich, Grund komplette.
Genau, dann wäre der tatsächliche Arbeitsaufwand für unsere Tätergruppierung natürlich halt viel zu hoch, weil sie nicht einen einzigen müden, ja, typische Tauschwährung, Bitcoin werden in US-Dollar angegeben, nicht einen einzigen müden Cent bekommen würden, ja, dann würde sich dieses Phänomen im Grunde von selbst auflösen.
Ja.
Aber solange es halt natürlich Geschädigte gibt, die nicht wissen, wo hinten und vorne ist, die nicht weiter wissen, dann wird es auch weiter dieses Phänomen geben.
Ja. Du hast ja häufig von guter Vorbereitung gesprochen. Da ist dann am Ende die Frage, gerade vielleicht auch für viele, die hier zuhören, die denken sich, ja, aber wie bereite ich mich denn vor? Bietet ihr vielleicht auch irgendwie Schulungen oder Ähnliches an? Oder hast du irgendwelche Tipps für die Leute, wie sie sich besser darauf vorbereiten können? Natürlich auch gerade Leute, die da vielleicht auch wenig Kapazität für haben oder sich auch nicht gut mit auskennen.
Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Was wir nicht anbieten, sind Schulungen per se, weil wir dafür einfach tatsächlich selber keine Kapazität haben und dass es ein irrsinnig großes Feld ist. Mhm. Na, und wenn wir jetzt sagen würden, wir würden alle hessischen Unternehmen in allem irgendwie schulen, was da vielleicht irgendwie zumindest mal ansatzweise wichtig ist, dann könnten wir, glaube ich, einen Cut machen und sagen, okay, wir nehmen jetzt alle Unternehmen, die wir jetzt haben, und dann haben wir für die nächsten 32 Jahre zu tun.
Schön.
Das wird spannend. Nein, das funktioniert tatsächlich aber nicht und die Welt bewegt sich da halt auch einfach. Was ich ganz, ganz grundsätzlich raten würde, ist, sich einen IT-Notfallplan zu schreiben. Mhm. Und auch wenn wir das jetzt als, ich würde mich als relativ modernen Beamten bezeichnen, mit einer weltoffenen Art, auch wenn mir das wehtut, das zu sagen, aber ja, der muss ausgedruckt werden. Denn wenn der digital irgendwo vorliegt, in einem System, das verschlüsselt ist, ist der auch verschlüsselt und bringt einem leider halt nichts. Ergo muss das Ding vorbereitet werden und auch im besten Fall auch einfach mal ausprobiert werden. Wir waren auch schon mal bei Übungen von größeren Firmen dabei, die tatsächlich einfach mal so die IT-technische Stunde Null mal geprobt haben. Und das ist super spannend für uns tatsächlich auch, weil wir das Ganze dann so gesehen aus der Perspektive auch mal sehen. Und wir natürlich da im Vorhinein, in der Vorbesprechung der Übung auch ein bisschen einen kleinen Anreiz geben können, dieses oder jenes wäre vielleicht ein vernünftiges Szenario, das wäre vielleicht interessant. Das ist eher unrealistisch und das ist ein großes Ding. Und tatsächlich so einen Notfallplan vorzubereiten, auch dediziert, nicht einfach nur, ja, wir müssen hier etwas tun und am besten rufen wir den IT da an, Punkt. Da sollte mehr draufstehen. Mhm. Ich kenne Notfallpläne, auf denen im Grunde am zweiten Punkt steht, prüfen, ob ein Lösegeld gezahlt werden kann. Meiner Meinung nach vielleicht irgendwo der falsche Ansatz. Aber am Ende des Tages können wir es ja nicht entscheiden.
Ja.
Aber sowas eben entsprechend vorzubereiten, auch auszuarbeiten und diesen Ernstfall auch mal zu proben, um im Zweifelsfall auch bei einer Übung den Karren mal mit 180 gegen die Wand zu fahren. Weil dadurch merkt man, funktionieren Dinge, die man sich vorgenommen hat. Funktioniert dieses oder jenes oder müssen wir uns da vielleicht was anderes überlegen? Das ist mega, mega wertvoll.
Ja, einfach auch drüber sprechen, Leute, und sich der Gefahr bewusst machen und zu wissen, das kann immer passieren.
Absolut.
Egal wie klein und unwichtig in Anführungszeichen du vielleicht denkst, du bist.
Ja. Absolut.
Trotzdem.
Das ist ein großes Ding. Also viele haben häufig die Vorstellung, ja, ich als Einzelunternehmer, meine Firma XY oder, wir sind ja völlig uninteressant für die Täter, wir sind ja viel zu klein. Und nichts könnte falscher sein tatsächlich. Denn es geht nicht um, welche Firma ist irgendwie nah an der Täterschaft. Ne? Greifen wir eher Unternehmen aus, weiß ich nicht, dem Bereich, jetzt mal bleiben wir mal rein hessisch, aus dem Bereich Nordhessen an, greifen wir Unternehmen aus dem Bereich Frankfurt an. Das Internet funktioniert einfach anders. Das Internet funktioniert, was dieses Thema angeht, das ist die sogenannte Hunt for the low hanging fruits. Na, also es geht darum, wer hat denn keine gepatchten Systeme? Wo sind offene Stellen? Wo kann ich mit möglichst wenig Arbeitsaufwand reingehen? Denn am Ende des Tages sind das häufig Tätergruppierungen, die irgendwo auf der Welt sitzen können. Und das Internet ist da halt einfach so gepolt. Das ist in dem Moment, wenn das jetzt beispielsweise ein Täter aus Russland oder sonst irgendwo her ist und es geht ihm nur um Geld, dann ist es für den kein großer Mehraufwand zu sagen, ich greife entweder ein Opfer an, das in Deutschland sitzt oder in Italien oder den USA oder auch in Russland. Denn das Internet ist einfach breit gefächert. Wir sind mit allem verbunden.
Ja. Ja, also Leute, wichtig, euch zu informieren und aktuell zu bleiben. Und vor allem gibt es so eine Sache oder vielleicht zwei Sachen, die du jetzt nochmal so zusammenfassend sagen kannst, macht das. Oder vielleicht eine Sache, macht das und eine Sache, macht das nicht.
Also macht das nicht, darüber schweigen, würde ich sagen. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Macht das nicht, darüber schweigen, denn am Ende, glaube ich, wird es dann sowieso rauskommen. Und das, was ich empfehlen würde, macht das, haltet die Systeme online. Hört auf die Leute, die tatsächlich in der Sache beraten und auch Ahnung davon haben, denn meistens haben die gute Ideen. Ja, ich weiß, IT-Security kostet in der Regel eine Menge Geld und die ist häufig auch erstmal nicht sichtbar. Prävention ist eigentlich nur in einer einzigen Sache sichtbar, nämlich fehlgeschlagene Versuche. Mhm. Und die gibt es noch und nöcher. Jeder wird letztendlich angegriffen und zwar nicht nur einmal. Und das zeigen letztendlich auch die Zahlen. Deswegen mein großer Hinweis, hört auf die Leute, die da im Grunde die Ahnung von haben, hört auf deren Ratschläge und macht tatsächlich IT-Sicherheit zur Chefsache. Denn im Grunde hängt die Firma, das Unternehmen, die Institution, welche Art, davon ab.
Mhm. Auf jeden Fall. Es gibt jetzt bestimmt einige Leute, die zugehört haben und sich denken, oh, das will ich schon machen. Das klingt schon echt gut. Da will ich schon gerne helfen, einfach auch, weil es super spannend ist. Willst du vielleicht mal so ein bisschen Einblick in deinen Alltag geben? Gibt es einen Alltag, der immer gleich ist? Dinge, die du jeden Tag machst, oder ist es eigentlich jedes Mal was Neues?
Hallo, voll. Ich arbeite in der Behörde, ist jeden Tag alles gleich. Nein, Spaß, ist es nicht. Ja, kann ich gern machen. Ganz, ganz grundsätzlich, wir bei der ZAK, wir betreuen unsere Hotline. Die ist im Internet erreichbar, für jeden einsehbar. Auch von den anderen Ländern, ne, wenn denn da letztendlich, also die anderen Bundesländer, wenn denn da auch vielleicht Interesse besteht. Und diese Hotline muss natürlich betreut werden. Wir betreuen mehrere Postfächer. Und grundsätzlich ergeben sich natürlich diverse Arbeitsaufträge, die dann halt dadurch reinkommen. Ne? Also da kommt ganz, ganz viel den ganzen Tag rein. Ganz, ganz viel muss auch erstmal ausgelotet werden, was ist das denn eigentlich? Denn das ist ein sehr, sehr sich stetig wandelnder Phänomenbereich, wo vieles manchmal nicht ganz klar ist. Und daraus ergeben sich häufig Arbeitsaufträge für uns, die nicht direkt an einem Tag abgearbeitet werden können und dadurch vielleicht im Grunde an die Folgentage übergeben werden müssen. Vor allem auch dann, wenn wir beispielsweise größere Vorfälle haben, die wir noch ein Stück weit weiter begleiten müssen. Mhm. Denn das, was wir machen, ist, wir nehmen die Strafanzeigen auf, ne, leiten das Ermittlungsverfahren ein, sofern es denn einer Strafanzeige würdig ist. Und häufig ist es das. Mhm. Und da reden wir nicht von, es ist nicht würdig, weil die Firma ist zu klein oder was auch immer, sondern haben wir eine Firma, haben wir eine Straftat? Ja, ja. Okay, dann sind wir richtig. Genau, das sind natürlich Dinge, um die wir uns halt kümmern müssen. Darüber hinaus sind wir noch in ganz, ganz vielen internationalen und nationalen Zusammenschlüssen mit drin, wo wir uns einfach vernetzen müssen. Es klingt jetzt weird, aber wir reden als Polizei miteinander. Ja, es ist spannend tatsächlich. Es ist tatsächlich verrückt. Ich habe tatsächlich leider Polizei auch häufig anders kennengelernt. Mhm. Ich würde sagen, das Coole tatsächlich bei Cybercrime ist, wir sind noch so keine wahnsinnig alten Dienststellen. Ne? Mhm. Also da gibt es mit Sicherheit Dienststellen, ne? Keine Ahnung, die Kapitaldelikte, Mord, Totschlag, Vergewaltigung etc., Betrugsdelikt und so. Diese Dienststellen sind häufig wesentlich älter als Cybercrime-Dienststellen. Mhm. Und das Coole ist, wir arbeiten in der Regel mit dadurch häufig eher jüngeren Teams. Und vor allem, und das ist das eigentlich Wichtige dabei, wir sind als Cybercrime-Dienststellen von Anfang an damit groß geworden, miteinander reden zu müssen.
Ja.
Denn Cybercrime, wie ich eben schon gesagt habe, passiert nicht im kleinen Rahmen. Das ist immer ein größerer Raum, immer ein größerer Bereich. Wir haben immer internationale, also fast immer internationale Server mit eingebunden, bei denen Abfragen gemacht werden müssen, bei denen wir andere Dienststellen mit einbeziehen müssen. Und das macht das natürlich wahnsinnig spannend, aber halt auch groß.
Mhm. Also wenn ihr, wie ich, gegebenenfalls schon mal so 100 Dokus gesehen habt, dann werdet ihr auch wissen, wie wichtig es ist, dass Polizei miteinander kommuniziert und wie furchtbar es sein kann, wenn sie das nicht tut.
Ja.
Gerade in den USA zum Beispiel, in den 60er Jahren haben häufig die Polizei der Staaten nicht miteinander kommuniziert, in irgendeiner Form, was sehr, sehr schlechte Folgen hatte. Deswegen generell immer eine gute Aussage zu sagen, Polizei kommuniziert miteinander. Das freut mich zu hören.
Mich auch.
Und ich bin auch froh, dass das so ist. Wenn du jetzt mal so ein bisschen bei dir rumguckst und so überlegst, da wäre noch ein freier Platz vielleicht für jemanden, gibt es da irgendwas? Gibt es ein paar Stellen, die du vielleicht einfach wirklich sagen kannst, wo sich Leute direkt drauf bewerben könnten?
Aktuell leider nicht. Ich habe tatsächlich gestern extra nochmal gefragt, ob irgendwas da ist. Nein, leider nein. Wir haben in der Regel natürlich ganz, ganz verschiedenste Stellen. Was wir in dem Bereich natürlich, wer hätte das gedacht, irgendwie brauchen, sind natürlich Informatiker. Aktuell sind, soweit ich weiß, keine Stellen frei. Das kann sich aber, wir reden von Behörden, die auf der einen Seite sehr starr sind, und auf der anderen Seite manchmal ganz, ganz spontane Entscheidungen treffen. Ja, das ist immer ganz witzig. Und tatsächlich gibt es aktuell keine Stellen, aber gerade wenn wir so in den Bereich reingucken, natürlich, ne, die Cybercrime-Ermittlungen, Digitalforensik jeglicher Art, ne, also gerade was Mobilfunkgeräte, Handys, PCs, Fahrzeuge angeht. Fahrzeuge sind ja auch nichts anderes mehr als fahrende Computer und fahrende Handys.
Was gruselig ist.
Was gruselig ist und aber auch sehr, sehr witzig tatsächlich, was man damit machen kann. Also ganz, ganz viel, ne? Und da tut sich auch eine Menge. Also gerade so in unserer Abteilung geht es ganz, ganz groß einfach so auch um das Thema Daten. Und naja, also wer beispielsweise so ein paar Alexa-Tanten bei sich rumstehen hat, kann sich vorstellen, was da insgesamt auch an Daten anfallen kann. Sei es bei Geschädigten, sei es bei Tätern, alles Mögliche. Deswegen brauchen wir natürlich auch Informatiker, die mit dem Ganzen sich auseinandersetzen können. Und dahingehend ist es sehr, sehr witzig, wir sind ein bisschen so eine, ja, ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll tatsächlich, wir brauchen im Grunde beide Seiten. Ne? Wir brauchen auf der einen Seite die Leute, die das technische Know-how mit sich bringen und auch im besten Fall auch gerne weitergeben möchten. Und wir brauchen aber auch die Leute im Grunde, so Personen beispielsweise wie mich, die halt Polizeibeamte sind, die auch letzten Endes die ganzen Rechtsvorschriften gelernt haben, die ganzen Dinge dahinter entsprechend auch gelernt haben, die auch durch die Polizeibrille durchgucken, ne, die mal positiv, mal negativ sein kann. Und das beides zusammen führt dann im Grunde, wenn man jetzt mal an Ermittlungen denkt, zu dem sinnvollen Ergebnis, ne, ja, zu dem, was am Ende halt gebraucht wird. Und so gesehen braucht es immer beide Seiten. Ja, ihr merkt, ich bin ein Mensch, ich rede drei Worte, wo manchmal auch eins reichen würde.
Kenne ich.
Deswegen, also aktuell leider, glaube ich, gerade keine freien Stellen im Bereich Informatik. Was es bei uns natürlich grundsätzlich immer die Möglichkeit gibt, ist, sich den ganz regulären Werdegang als Polizist zu machen. Wir haben auch bei uns in Hessen jetzt den sogenannten Cyber-Bachelor, also sprich jemand, der das Einstellungsauswahlverfahren macht, dort letztendlich in irgendeiner Form halt, hoffe ich jetzt mal, positiv abschneidet und sich dann im Grunde danach direkt entscheiden kann, ja, ich möchte in die kriminalpolizeiliche Schiene gehen und dort einen gewissen Schwerpunkt am Anfang schon mal so in den Cyberbereich legen. Das bedeutet jetzt nicht explizit, dass diese Leute für den Rest ihres Lebens nie wieder was anderes machen dürfen, aber man bekommt vielleicht schon mal den ein oder anderen Basic-Baustein von Anfang an mit und ist natürlich dann auch ein bisschen prädestiniert für diesen Bereich. Und ich sag mal, wer grundsätzlich Interesse an der Thematik hat, vielleicht wie ich jemand bin, der einen in Teil gescheitertes Informatikstudium hinter sich hat oder beziehungsweise in meinem Fall Mechatronik, wobei Informatik drin war, könnte das ein interessanter Baustein sein. Ja. Bei mir gab es das noch nicht. Ich bin mittlerweile alt genuger Mann, habe noch keinen Krückstock, aber das wurde erst später eingeführt.
Ich glaube generell, wenn euch das interessiert, du hast ja gesagt, gibt es auch noch in jedem Bundesland sogar. Wir haben 16 davon.
Ja.
Das heißt, auch wenn vielleicht bei euch akut nichts ist,
absolut,
glaube ich, wird in ganz Deutschland wahrscheinlich dort Hilfe gesucht.
Ja, 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 definitiv. Also effektiv, wenn man so will, haben wir ja 17 Polizeidienststellen, ne, weil man muss ja nur das BKA noch mitzählen. Ja. Was heißt muss, also machen wir auch gerne. Das BKA ist ein ganz, ganz wichtiger und großer Player für uns, tatsächlich gerade was internationalen Bereichen angeht. Ja. Da sind alle irgendwo auf der Suche. Ja, natürlich. Ne? Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, vermeidet Hessen, um Gottes Willen.
Nee, nee, Hessen, großer Fan.
Ja, ich behaupte mal, dass tatsächlich Leute, die vielleicht von weiter weg kommen und jetzt auch keinen großen Veränderungswillen haben, natürlich, ne, also guckt euch da um. Da gibt es überall Stellen und Möglichkeiten, auch auf anderen Landespolizeidienststellen. Und am Ende des Tages, das muss ich halt sagen, ja, bin ich natürlich über jeden froh, der vielleicht in die Richtung gehen mag, denn am Ende helfen wir uns halt alle zusammen.
Ja, das ist ein großes Teamwork, die bei euch stattfindet und
das
stattfinden
brauch's.
Muss.
Das brauchst
du,
ja.
Ja. Kannst du einschätzen, was so vielleicht die häufigsten Szenarien sind, die euch begegnen oder halt generell, vor allem aktuell, die häufigsten Angriffsvektoren?
Ja, also was häufige Angriffsvektoren sind, sind beispielsweise Phishing-Attacken und einfach, ja, Vektor ist in dem Fall das schlechte Wort, aber schlecht gepatchte Systeme. Was aber Angriffs, ja, ich sag mal so, Muster sind oder zumindest mal verschiedenste Bereiche. Wir haben auf der einen Seite natürlich halt ganz, ganz banal erstmal das Ausspähen von Daten. Also ein Täter kommt irgendwie in ein System rein, schafft es dort, sich umzugucken, auszubreiten oder zumindest mal diese Daten in irgendeiner Form halt zu erlangen. Und das ist häufig das ganz, ganz grundlegende Delikt für ganz, ganz viel mehr. Was ein bisschen abseits davon ist, ist die sogenannte DDoS-Attacke, also Distributed Denial of Service. Kann man sich im Grunde so ein bisschen vorstellen wie ein Überlastungsangriff. Also ich habe immer ein relativ analoges Beispiel. Ich weiß nicht, wie zutreffend es tatsächlich ist, aber für mich ist es einigermaßen greifbar. Stell dir vor, du bist in einem Raum und da stehen 20 Leute drin. So, wenn dir die erste Person eine Frage stellt und direkt danach die zweite Person die Frage stellt und die dritte auch noch, das kriegst du wahrscheinlich noch irgendwie halbwegs gut hin. Machen das 5 Leute, wird das irgendwann schwierig. Machen das 20 Leute, wirst du wahrscheinlich die erste vergessen, aber das ist auch in Ordnung, das ist menschlich. So, Systeme funktionieren da grundsätzlich anders. Aber wenn 20 Personen, die auf einmal gleichzeitig eine unterschiedliche Frage stellen, wirst du wahrscheinlich nicht mal eine einzige beantworten können. Und ungefähr so kann man sich eine DDoS-Attacke auch vorstellen. Nur halt mit dem Unterschied, dass diese Angriffe im Grunde reguläre Anfragen sind, die häufig dann durch Botnetze auf Webseiten, im Internet öffentlich verfügbare Systeme sind oder nicht öffentlich, aber verfügbare Systeme sind, um diese Systeme einbrechen zu lassen. Na, beispielsweise, weiß ich nicht, Ticketportale, Anmeldeportale fürs Homeoffice oder, also da gibt es verschiedenste Sachen. Und das wird häufig noch in Verbindung mit anderen Attacken mitgemacht. Was so das größte Ding ist letzten Endes, ist so die Ransomware-Attacke. Also wo wirklich halt ein Täter ins System kommt, letzten Endes, um dann alles zu verschlüsseln, Namen zu legen und die eigentlich Geschädigten dann im Grunde halt zu erpressen. Im Sinne von, ey, all deine Systeme sind platt. Ich war das übrigens, das ist unser Geschäftsmodell. Und ja, bitte zahl mir doch die und die Lösegeldsumme in der Kryptowährung Bitcoin. Meistens irgendwas so zwischen 5- und 7-stellige Summen. Und wenn du das machst, dann kriegst du, ja, die Täter stellen es in Aussicht. Wir sagen immer wieder, naja, kommt drauf an. Ein Entschlüsselungstool. Häufig ist es dazu aber auch noch so, dass tatsächlich unsere Täter auch noch Daten haben abziehen können, um die dann irgendwo im Internet halt öffentlich für jeden zur Verfügung zu stellen, was natürlich ein riesiges Maß an Unsicherheit und ja auch große Verwirrung erstmal mit sich bringt. Und was man da halt nicht vergessen darf, ist, unsere Täter sind häufig auch schon, also gerade was so letzteren Bereich angeht, der ist ganz, ganz häufig in Verbindung mit den anderen Sachen dazu. Mhm. Ja, also unsere Täter befinden sich ganz, ganz häufig erstmal über, ja, muss man sagen, über Wochen oder gar Monate in einem System drin, bis denn eine Ransomware-Verschlüsselung kommt. Weil für uns ist es jetzt nicht so, dass unsere Täterschaft irgendwo hingeht und steht an einer Haustür, auf der das ITCS-Klingelschild steht und sagt, okay, da gehe ich jetzt mal rein. Sondern die landen ja letztendlich dann irgendwo erstmal in einer Firma und sind in einer Dateistruktur, die ihnen absolut unbekannt ist. Das heißt, das allererste, was die machen müssen, ist sich dort umgucken, zu schauen, wie können sie Backdoors einrichten, falls sie durch eventuelle Sicherheitssysteme über das Ganze gebannt werden und wieder rausgeschmissen werden, dass sie dann entsprechend dort wieder reinkommen und sich weiter im System auszubreiten. Und erst dann, wenn eine Täterschaft sich letztendlich in diesem großen Bereich ja so weit umgeguckt hat, dass sie wissen, okay, das ist beispielsweise jetzt in Deutschland die und die Firma, die haben die und die Leute, das ist das und das, das machen die, dann kommt am Ende eigentlich erst die Ransomware-Verschlüsselung per se, die dann auch in der Regel ziemlich zügig auffällt, weil halt wirklich gar nichts mehr geht.
Also der Gedanke, wie da wirklich Leute monatelang schon da drin auf einen warten gefühlt und
ja,
man weiß es nicht.
Das ist ganz spannend tatsächlich, ja. Wir hatten mal einen Vorfall in Hessen, man kann ja mit diesen Tätern in Verhandlung treten. Das funktioniert grundsätzlich.
In der Theorie.
In der Theorie, inwieweit das dann tatsächlich gut ist, ist immer die Frage. Auch da wieder den Hinweis, ne, ich würde immer dazu raten, bindet uns damit ein. Das ist sehr, sehr sinnvoll, denn vielleicht haben wir vielleicht schon Erkenntnisse zu diesen Tätern. Vielleicht können wir genau sagen, nee, tut das mal nicht tun, weil ihr werdet vielleicht irgendwo Geld hinbezahlen und wir wissen, dass diese Gruppierung sich nie wieder melden wird. Oder wir wissen vielleicht auch, beispielsweise, diese Tätergruppierung greift zum Beispiel keine Krankenhäuser an. Das wäre ein Hinweis beispielsweise, ne? Und wenn man sich dann als Krankenhaus dort irgendwo zeigt, dann, ja, und das eben auch beweisen kann. Nicht, dass man sich jetzt als Krankenhaus irgendwie fälschlicherweise ausgeben sollte. Das sollte man nicht tun. Denn die Täter wissen in der Regel, wer man ist. Dann kann das natürlich auch zu Dingen führen. Wir hatten Anfang des Russland- und Ukraine-Krieges hatten wir eine Tätergruppierung, die letztendlich Firmen von NATO-Mitgliedstaaten angegriffen hat. Die natürlich sich aber auch breit halt aufgesplittet haben. Beziehungsweise breit verteilt haben und alles Mögliche angegriffen hat. Sie hatten aber nicht vor, russische Bürger zu schädigen. Das heißt, wenn man sich dort zum Beispiel an diese Täterschaft wenden konnte und beispielsweise, ja, dann auch Privatpersonen werden davon betroffen, als eine russische Privatperson ausgeben konnte, dann konnte man beispielsweise eventuell for free ein Entschlüsselungstool bekommen. Das hat sich seitdem wieder deutlich geändert, weil dieser ganze Konflikt ist fortgeschritten, ne? Und es ist einfach eine Menge passiert. Aber das sind Erkenntnisse, die wir haben könnten, beispielsweise. Und wir hatten genauso gut auch schon eine andere geschädigte Firma, die angegriffen wurde, wollte unbedingt Kontakt aufnehmen, haben sie gemacht und sie hatten erwartet, diese Tätergruppierung halt massiv in dem Lösegeld runterhandeln zu können und haben dann, ja, ich sag jetzt mal so ein bisschen überspitzt ausgedrückt, auf die Tränendrüse gedrückt, ne, und ja, wir sind das und das Unternehmen und na, unsere Bücher sind irgendwie halt nicht so gut, wir schreiben seit, weiß nicht wie vielen Jahren, rote Zahlen. Woraufhin die Täter denen einen Auszug aus deren Register geschickt haben und gesagt haben, ey Leute, wir wissen genau, wie ihr euch seid. Und haben danach hat die Tätergruppierung die darauffolgende Lösegeldforderung verdoppelt.
Oh je.
Ja, also man muss da vorsichtig sein. Und genau das ist der Punkt, wo ich sage, bindet uns mit ein. Weil wir haben eventuell Erkenntnisse. Und genau vor sowas können wir Leute schützen.
Und das ist euer Job, mit der Zeit mitzugehen und euch die ganze Zeit anzupassen und zu wissen, was gerade aktuell passiert. Dinge, die man niemanden sonst als Aufgabe geben kann, weil es einfach unmöglich ist.
Ja.
da up-to-date zu bleiben.
Ja.
Das ist wahrscheinlich für euch schon
passend. Also man kann es, es ist nicht so, dass es unmöglich ist, aber das ist ein Fulltime-Job.
Genau, eben. Das ist ja euer Job. So.
Und es gibt ja auch Firmen, die sich genau darauf spezialisiert haben. Ja. Ne? Incident-Response-Dienstleister, die solche Betroffenen in genau dieser Krisensituation beraten, die häufig natürlich halt auch mega gut geschult sind. Das muss man auch sagen. Aber auch da, ne, es gibt Gründe, warum die halt eine Menge Geld kosten. Und wir kosten den Anrufer genau 0 Euro.
Ja.
Gar nichts. Ne? Und das ist etwas, weswegen ich halt auch immer dafür plädiere, ruft uns an, weil das Einzige, was es euch kostet, ist Zeit.
Ja, und das Einzige, was ihr kriegen könnt, ist vielleicht weniger, also keine Information, die euch jetzt weiterbringt in dem Fall, aber das ist ja kein Verlust.
Ja, und absolut.
Wahrscheinlich könnt ihr helfen in den meisten Fällen.
Das ist zumindest die Hoffnung, ja.
Jetzt kommen wir nochmal zu dir persönlich.
Oh, bitte.
Der dramatische persönliche Abschluss, den wir immer haben. Wir fangen immer mit der Lieblingspizza an und wir hören mit dem Lieblingspodcast auf. Mhm. Falls du keinen Lieblingspodcast hast, falls du keine Podcasts hörst, bist du hier nicht geschandt und wir schmeißen dich nicht sofort hochkant raus. Du kannst auch gerne einen Film oder Musik oder Buch oder irgendwas Tipp abgeben, wenn du einen hast.
Ja, da habe ich, glaube ich, mehr als zu wenig.
Kenne ich.
Ich bin grundsätzlich, das ist irgendwie ganz spannend, ich finde das ganze Thema Podcast mega, mega cool. Ich habe aber gar nicht jetzt so krass den Podcast, wo ich jetzt aktuell sagen würde, oh, da höre ich halt super krass viel rein. Ich glaube, ich bin auch grundsätzlich voll der krass visuelle Typ, obwohl ich witzigerweise auch sehr, sehr viele Hörbücher höre. Ja, also eigentlich müsste das voll mein Ding sein, aber häufig geht das irgendwie auch ein bisschen an mir vorbei. Ja. Ich sagte schon, ich bin irgendwie so meines Zeichens Vollnerd. Ich bin ein riesig, riesig großer Warhammer-Fan, jeglicher Art. Voll mein Ding. Und abseits davon ein ganz, ganz großer Geschichtsnerd. Also gerade so das Thema Mittelalter begleitet mich schon sehr, sehr lange tatsächlich. Ich glaube schon länger, als es mich nicht begleitet. Und ich kann da sehr, sehr den YouTube-Kanal Geschichtsfenster erwähnen. Hier in Frankfurt, by the way.
Wow.
Grüße an André gehen raus, falls er es irgendwann mal hören sollte. Sehr, sehr cool. Also gerade so authentisch ist das schwierige Wort, aber tatsächlich glaubhafte und geschichtsnahe, quellennahe Erzählung von wie Geschichte tatsächlich gewesen ist, ist da in diesem YouTube-Channel ein ganz, ganz großes Thema. Ein Riesenfan. Ja.
Ich muss reingucken, ich liebe Geschichte auch.
Durch.
Ich habe ja letztens irgendwie angefangen, immer mal wieder random ein Spiel, Videospieltipp reinzuhauen. Deswegen haue ich jetzt Cozy Caravan raus. Viel Spaß dabei.
Okay.
Ein 10 von 10 Spiel.
Dann möchte ich noch Kingdom Come Deliverance 2 hinterhergeben.
Ah, ja, basic. Mein letzter Tipp war tatsächlich Two Point Museum. Two Point Spiele. Ich liebe sie über alles. Hast du sonst noch irgendetwas, was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest am Ende? Irgendwas Motivierendes, Schönes?
Ja.
Oder auch nicht?
Ich bin, glaube ich, ein positiver Typ grundsätzlich. Abseits von diesem Sermon, den ich die ganze Zeit schon erwähne, bindet uns ein, habt keine Angst vor uns auf jeden Fall. Also das ist ein großes Ding. Nehmt uns da mit und versucht weltoffen durch die Gegend zu laufen. Es gibt viel zu viel Hass in dieser Welt. Es gibt viel zu viel sonstige Auseinandersetzungen, die meiner Meinung nach nicht sein müssten. Ergo ist hoffentlich jeder dabei, irgendwie ja Vorbehalte jeglicher Art, Klammer auf, auch gegen die Polizei, Klammer zu, vielleicht abzubauen. Und das wäre mir ein ganz, ganz großes Anliegen.
Ich danke dir sehr, dass du hier warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt. Falls ihr Interesse an dem ganzen Thema habt, findet ihr natürlich auch sämtliche Links in den Shownotes. Vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Falls euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns bewertet, den Podcast generell. Ihr könnt uns auch gerne immer eine E-Mail schreiben, falls ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen, Ideen habt. Wir hören das immer gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
ITCS, Pizza Time Podcast.